300 Jahre lang hat in Südafrika eine weiße Minderheit bestimmt, wie die schwarze Mehrheit der Bevölkerung leben sollte.
Our struggle against apartheid must be intensified on all fronts.
In the new democratic South Africa, many things changed, but others stayed the same.
Südafrika stand im 20. Jahrhundert lange Zeit für das System der Apartheid. Strikte sogenannte Rassentrennung, die auf Ausbeutung und Gewalt basierte und so den weißen Buren die Herrschaft und wirtschaftlichen Vorzüge sicherte. Gleichzeitig war die schwarze Bevölkerung Südafrikas, und das ist die andere Geschichte des Landes, Protagonistin einer langen Widerstandsbewegung gegen die Apartheid. Das vielleicht bekannteste Gesicht ist Nelson Mandela. Und die Widerstandsorganisation African National Congress, kurz ANC, war das wichtigste Organ für die Bewegung. Der ANC regiert nun seit dem Fall der Apartheid das Land und steht heute unter starker Kritik. Denn viele der Träume, für die die Menschen in Südafrika gekämpft haben, wurden nicht erfüllt. In dieser Folge sprechen wir über die Geschichte der Apartheid in Südafrika, die Kämpfe dagegen, aber auch über die Situation heute im Land. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast. Heute spreche ich mit Usche Merk. Sie ist bei Medico seit 35 Jahren für das Thema psychosoziale Arbeit und für Projekte in Südafrika und Sierra Leone zuständig. Sie hat auch 3 Jahre lang beim Medico-Partner Sinani in Südafrika in der Friedensarbeit mit gewaltgeprägten Gemeinden gearbeitet. Nach Südafrika kam sie erstmals 1986, damals noch ohne Medico im Rücken, zur Hochphase der Kämpfe gegen das Regime. Außerdem spreche ich mit Omhle Nchingala. Sie lebt in Südafrika, gehört zur sogenannten Born Free Generation, also denen, die nach dem Ende der Apartheid geboren wurden. Sie ist seit vielen Jahren politisch aktiv und kritisiert die politische, ökonomische und soziale Situation, in der sich das Land heute befindet.
Ich würde sagen, als Born Free gibt es einige politische Freiheiten, die damit einhergehen, während der 90er Jahre geboren zu sein. Südafrikas derzeitige demokratische Ordnung hat uns politische Freiheiten gegeben, wie das Recht zu wählen, das Recht, unsere Religionen zu wählen, unsere sexuelle Identität zu bestimmen und das Recht auf Bildung, das Recht auf Wohnraum und viele andere Dinge. Diese Rechte übersetzen sich jedoch nicht unbedingt in die Realität. Südafrika sieht sich derzeit mit hohen Arbeitslosenquoten konfrontiert. Es wird als eines der ungleichsten Länder der Welt bezeichnet, mit vielen Widersprüchen zwischen dem, was 1994 versprochen wurde, und dem, was wir jetzt vor Ort sehen. Als jemand, der nach der Apartheid geboren wurde, erkenne ich mein Privileg an. Aber ich sehe auch, dass noch ein langer Weg vor uns liegt.
So wie viele andere ihrer Generation kennt Omhle den ANC nicht mehr als Widerstandsbewegung, sondern nur noch als Regierungspartei. Dieser trage eine große Verantwortung für die vielen Probleme, mit denen die Menschen in Südafrika heute zu kämpfen haben.
I think it's mostly the mismanagement, firstly, of a democratic South Africa.
Ich denke, es ist hauptsächlich das Missmanagement des demokratischen Südafrikas im Widerspruch zur Vision und dem Traum davon und der Verrat an den Menschen. Es fehlt an grundlegenden Dingen, die sicherstellen sollen, dass insbesondere marginalisierte Gemeinschaften in unserem Land geschützt werden. Die Menschen sind enttäuscht, weil viele Versprechen gemacht wurden. Die Menschen haben ihr Vertrauen in den ANC gesetzt, indem sie ihnen politische Ämter und Positionen gewählt haben, damit er dem Volk dient. Und weil nun dieser soziale Vertrag zwischen der politischen Partei und den Menschen, denen sie dient, gebrochen wurde, haben die Menschen begonnen, ihren Unmut auf verschiedene Weise zu zeigen, wie wir es mit dem starken Anstieg der Proteste sehen, mit 27 Protesten täglich in Südafrika, weil die Menschen kein Wasser haben, keinen Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung.
Especially right now with climate change, South Africa is experiencing immense amounts of floods. And there's just no care, there's no proper response.
Gerade jetzt mit dem Klimawandel erlebt Südafrika enorme Überschwemmungen. Und es gibt einfach keine Fürsorge, keine angemessenen Ressourcen. Und der ANC hat die Gemeinden im Stich gelassen. Es herrscht große Unzufriedenheit. Und die Jugend hat dies ständig auf den Straßen ausgesprochen, mit verschiedenen sozialen Bewegungen, die in Südafrika aufkommen. Und der Domino-Effekt, der wird kommen. Die Wahlen waren nur der Anfang des Widerstands.
Ein Thema, was die Born Free Generation besonders beschäftigt, ist die staatliche Repression. Die große Hoffnung war, dass mit dem Ende der Apartheid auch Schluss mit dem Einsatz von Gewalt von Seiten des Staates gegen die eigene Bevölkerung ist. Doch davon kann keine Rede sein. Die Entwicklung, dass aus den ehemaligen politischen Weggefährtinnen und Gefährten autoritäre Politikfunktionäre werden, das hat nicht nur Südafrika auf dem Kontinent erlebt, sagt Omkhle.
What we see is that it's a repeat of every liberation movement that has existed across the world.
Das haben wir bei jeder Befreiungsbewegung gesehen, die es weltweit gegeben hat. Menschen aus der Bewegungsarbeit und den Kämpfen erlangen politische Ämter. Sie neigen dazu zu vergessen, wo sie wirklich angefangen haben, aber auch zu vergessen, dass der Kampf noch weitergeht und dass sie aus bestimmten Gründen ins Amt berufen wurden. Und jetzt, wo die meisten dieser Politiker ein gewisses Maß an Komfort und Privilegien erleben, sind die Aktivisten, die Genossen vor Ort, zu lästigen Stimmen geworden, die ihnen ihre Privilegien wegnehmen wollen. Daher der starke Anstieg der Repressionen.
The high rise of repression that is not just only just political, we also see it in our judiciary.
Wir sehen es auch in unserer Justiz, wie Richter auf Protestierende reagieren und wie sie Urteile gegenüber Aktivisten und Gemeinschaften fällen, die Gerechtigkeit suchen. Es ist wirklich enttäuschend zu sehen, wie wenig Schutz Menschenrechtsaktivisten erhalten. In unserem Kontext haben wir dies auch bei den Morden an vielen Aktivisten in unserem Land gesehen. Ebenso bei Leuten, die unsere mineralischen Ressourcen schützen und deren Ausbeutung durch private Akteure wie Bergbauunternehmen. Der Grund dafür war einfach nur das Geld, der Kapitalismus und die zunehmende Gier von Politikern sowie die Kollusion zwischen Politikern und dem privaten Sektor in unserem Land.
And the collusion between politicians and the private sector in our country.
Repression hat Omkhle während der großen Studierendenproteste 2015 selbst erlebt. Jetzt ist sie in dem Right-to-Protest-Netzwerk aktiv. Es bietet rechtliche Hilfe, wenn Aktivistinnen verklagt werden, und Schutz, wenn sie verfolgt werden.
The Right to Protest is really a project that South Africa didn't think it would need in our current democracy, you know.
Right to Protest ist ein Projekt, das Südafrika in unserer aktuellen Demokratie nicht für notwendig hielt. Wir dachten, dass mit dem ANC an der Macht Aktivisten geschützt würden und das Protestrecht der Gemeinschaften verstanden würde. Aufgrund der Geschichte des Protests und dessen Bedeutung für unsere Freiheit und unsere Demokratie. Allerdings gab es in unserer Demokratie viele Angriffe auf Menschen, die protestieren, insbesondere auf diejenigen, die Proteste anführen. Was wir bei Right to Protest tun, ist, dass wir nicht nur die Gemeinschaften über ihr Recht über Protest aufklären, sondern sie auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren, die Proteste regeln. Aber wir versuchen dasselbe mit Schulen, staatlichen und privaten Akteuren, die in unserem Land tätig sind. Wir bieten auch rechtliche Unterstützung für diejenigen, die wegen ihrer Protestaktionen und anderer Aktivitäten unrechtmäßig festgehalten wurden. Denn wir verstehen, dass Aktivismus komplex ist. Man kann während eines Protests verhaftet werden, davor oder danach. Man kann Gewalt erfahren, nur weil man ein Demonstrant ist. Wir bieten Demonstranten kostenlose Rechtsberatung an. Sie können uns auch anrufen, wenn sie verhaftet werden, wenn sie von der Polizei oder privaten Sicherheitskräften brutal behandelt werden, damit wir ihnen die sofortige Hilfe zukommen lassen können, die sie benötigen.
Südafrika hat eine lange Geschichte des Widerstands im 20. Jahrhundert. Und genau darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Deswegen bin ich nach Frankfurt gefahren, um mit Usche Merk zu sprechen. Seit 4 Jahrzehnten ist sie mit dem Land verbunden, persönlich und auch politisch. War sogar zu Hochzeiten der Kämpfe gegen das Apartheid-Regime in Südafrika vor Ort. Usche, du warst 1986 das erste Mal in Südafrika. Das ist jetzt fast 40 Jahre her, und seitdem hast du viele Kontakte in das Land, Freundschaften, hast dort gelebt, warst immer wieder da. Und das Thema Südafrika, der Kampf gegen die Apartheid und auch die lange Phase der Demokratisierung, das war ja für dich politisch zentral und auch Teil deiner Arbeit bei Medico. Vielleicht kannst du mich jetzt erstmal mitnehmen oder uns. Was hat dich damals bewegt, in das Land zu gehen?
Ich habe damals in Frankfurt so ein kleines Aufbaustudium, so eine Art postkoloniales Aufbaustudium gemacht zum Thema Befreiungspädagogik. Ich habe selber hier Alphabetisierung mit geflüchteten Migranten gemacht und das Thema Befreiungspädagogik, also sprich Pädagogik im Sinne Freres, Education for Liberation, war ein ganz zentrales Anliegen von mir. Und bei diesem Studium gab es ein weltweites Netzwerk von pädagogischen Aktivistinnen, wenn man so will. Und darunter war auch Nelvel Alexander, einer ganz bekannter und sehr beeindruckender Widerstandskämpfer aus Südafrika und eben auch Pädagoge, der damals gesagt hat, sie brauchen Leute, die die oppositionelle Bildungsarbeit in Südafrika unterstützen und mich eingeladen hat, dort mitzuarbeiten. Und ich habe dann eben auch in Alphabetisierungsorganisationen, Erwachsenenbildungsorganisationen, die Teil des Widerstands des Anti-Apartheid-Struggles waren, mitgearbeitet. Und es im Kontext der Idee eben Education for Liberation, also Bewusstseinsbildung, Aufklärung, gegen die Apartheid zur Befreiung, um den Kampf zu unterstützen. Und landesweit in Südafrika gab es auch Alphabetisierungskurse mit Farmarbeitern, mit Hausangestellten, mit allen möglichen Gruppen. Die waren sozusagen so ein niedrigschwelliges Angebot, um mit Leuten auch so eine Art politische Bildung zu machen, um Bewusstseinsbildung. Also erstmal lesen und schreiben zu lernen, aber auch lesen und schreiben zu lernen, die Welt und die eigene Position und die eigene Situation in dieser Welt zu lesen und zu schreiben. Ich war selber ein paar Jahre vorher, als 20-Jährige war ich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienst in Belgien und hatte mich viel mit dem deutschen Nationalsozialismus auseinandergesetzt und habe dann in Belgien in einer antirassistischen Organisation gearbeitet und das Thema sozusagen Rassismus, Kolonialismus und deutsche Nazi-Vergangenheit war ein ganz zentrales Thema. Und Südafrika, die Apartheid, also dieses System der rassistischen Trennung von Menschen und der Organisation der Gesellschaft auf der Basis rassistischer Kategorien, das hat mich sehr empört. Und ich dachte, dieser Widerstand ist absolut wichtig und insofern hat es mich auch sehr interessiert, das kennenzulernen.
1986, das war ja auch die Zeit mit den heftigsten Kämpfen und sozialen Unruhen gegen die Apartheid. Du mittendrin, wie hast du das damals eigentlich alles erlebt?
Also in den gerade beginnenden 80er Jahre, da gab es wahnsinnig viele Aufstände und Proteste und es gab, hat sicher diese große Bewegung sozusagen United Democratic Front gebildet, die praktisch landesweit auch Civic-Strukturen gebildet hat, Proteste, Boykotts etc. Und gerade 86 ist die Repression hat total zugenommen, der Ausnahmezustand wurde verhängt. Es gab wahnsinnig viele Verhaftungen ohne irgendwie Anklagen. Auch zum Beispiel in dem Erwachsenenbildungszentrum, da sind kurz bevor ich dorthin kam, sind Polizeihubschrauber über dem Zentrum gekreist und haben zum Teil Leute also von oben beschossen beziehungsweise gejagt, geguckt, ob sie Leute treffen. Und ich glaube, meine Präsenz war einfach auch ein Zeichen von Solidarität. Also dass es eben nicht nur Europäer gibt, Deutsche. Die Deutschen waren ja ganz eng auf der Seite des Apartheid-Regimes, dass es eben auch andere gibt. Es war dann letztlich so, dass ich eigentlich total viel gelernt habe. Also für mich war das eine riesige Schule, eine politische Bildung, eine Bewusstseinsbildung. Ich habe plötzlich gemerkt, meine Güte, in was für einer Welt lebe ich. Ich habe mich selbst nie so sehr, bis dahin sozusagen nie so realisiert, was das bedeutet, weiß zu sein und wie weiß konstruiert ist. Und also Apartheid, Rassismus ist ja nicht nur Ausgrenzung gegen die anderen, sondern bedeutet auch eine Konstruktion von Whiteness, von Privilegien, von sozusagen, was ist das Normale, was gilt als Norm und was ist das, was ist die Ausnahme, ja.
Jetzt gehen wir erstmal zu den Anfängen der Apartheid ins Jahr 1948. Usche, kurz nach dem Schrecken der Nazi-Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs. Wie kam es zu der systematisch und staatlich organisierten sogenannten Rassentrennung in Südafrika?
Ja, es ist eigentlich bizarr, dass es im selben Jahr, als die Erklärung der Menschenrechte proklamiert wurde, als sozusagen weltweit über die Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs gesprochen wurde und Lehren daraus gezogen werden mussten, in Südafrika die Apartheid eingeführt wurde. Ich glaube, man muss es so verstehen, das ist sozusagen eine Art von modernisierter Form des alten kolonialrassistischen Regimes, das es eigentlich schon ganz lange gab. Südafrika ist ja schon ab 1650 kolonisiert worden, zunächst von den Niederländern und dann von den Briten. Also wir hatten zwei Kolonialherren und zunächst auch über 150 Jahre Plantagenwirtschaft auf der Basis von versklavten Menschen und später durch den Fund auch von Gold und Diamanten massenweise auch schon rassistisch strukturierte Ökonomien und die auf der Ausbeutung von schwarzen Arbeitskräften basierten und auch einer massiven Landenteignung, wo sozusagen Mehrzahl der Besitzverhältnisse, also ich glaube im Land Act 1913 wurden der schwarzen Bevölkerung, die ungefähr 80% in Südafrika waren, 7% des Landes zugewiesen und der Rest war in weißer Hand. Also diese Grundstruktur von Ungleichheit, rassistisch organisierter Ungleichheit, auch Trennung von Wohngebieten und so weiter, die war schon da. Und es gab die Nationalpartei, die aus der burischen, also aus der afrikaans-holländischsprachigen Bevölkerung, die in den 30er Jahren sich sehr an den faschistischen Bewegungen Europas orientiert hat. Und ein Interesse, die sozusagen 1948 dann an die Macht gekommen ist, die sozusagen diese faschistischen Ideen in, wenn man so will, in eine modernisiertere Form auf der Basis der kolonialen Besitzverhältnisse in Südafrika eingeführt haben. Und die Idee war, die Ideologie war Separate Development, also getrennte Entwicklung. Die Südafrikaner wurden in vier sogenannte Racial Groups aufgeteilt, also in die Weißen, die Coloreds, die Indien und die Africans. Und die Africans wurden nochmal unterteilt in 8 ethnische Gruppen. Es war sozusagen ein System, wo es behauptet wurde, dass es nur Minderheiten gibt und die weiße Minderheit nimmt sozusagen die Treuhandschaft über das ganze Land, aber alle haben sozusagen ihre eigenen Entwicklungen, ihre eigenen Gebiete, ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Krankenhäuser und damit wäre ein friedliches Zusammenleben nebeneinander möglich. Also das war sozusagen die Ideologie, mit der das eingeführt wurde. Es gab von Anfang an massiven Widerstand dagegen und es war klar, dass es eigentlich eine faschistische Idee ist, die sozusagen die kolonialen Ungleichheiten, Besitzverhältnisse, Machtverhältnisse nochmal in so eine rechtsstaatliche Form zementiert mit Tausenden von Detailgesetzen. Es gab Widerstand im Land, aber nicht global, nicht international. Die sogenannte westliche Wertegemeinschaft, sozusagen der Westen, hat sich da nicht dagegen ausgesprochen, sondern hat eng mit dem Apartheid Südafrika zusammengearbeitet.
Einer der Hauptarchitekten des Apartheid-Regimes, wenn man das so sagen kann, war Hendrik Verwoerd. Er war Psychologe und auch 1927 als Forscher am Leipziger Institut von Wilhelm Wundt tätig. Da wurden schon vor 1933 auch Konzepte der sogenannten Völkerpsychologie und Technologien zur Verhaltenssteuerung entwickelt. Welche Rolle hat dieser Verwoerd bei der Etablierung der Apartheid nach 1948 gespielt? Verwoerd. Und auch die Lehre der Rassenideologie aus Deutschland. Also gibt es da irgendeine Verbindung? Siehst du da eine?
Ja, also es war, das, als die Apartheid eingeführt wurde, hat sie so eine Kommission beauftragt von Wissenschaftlern, die sozusagen auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen im Grunde Herrschaftspolitik organisiert. Also jeder Bereich war systematisch organisiert. Die Art der Wohngebiete, wie die Leute zwangsumgesiedelt wurden, wie das Gesundheitssystem organisiert wurde, wie das Bildungssystem organisiert wurde. Und unter diesen Wissenschaftlern gab es auch Psychologen, die sozusagen sich darüber Gedanken gemacht hat, wie kann man ein System so errichten, dass die Unterdrückten, und das ist ja in Südafrika eine absolute Mehrheit, wie kann man eigentlich ein Herrschaftssystem errichten, wo die Mehrheit sich dieser Herrschaft unterwirft und quasi Glauben gemacht wird, dass es normal ist, dass es ihr Platz ist in der Gesellschaft, dass nichts anderes für sie zur Verfügung steht. Es gibt so ein Zitat von Verwoerd. Der war Ministerpräsident von 58 bis 66, also ihn war sozusagen der Kernzeit der Umsetzung der Apartheid-Gesetze und Apartheid-Politik. Der sagte, das ganze Bildungssystem, die ganze Infrastruktur, Apartheid muss sozusagen von Anfang an ganz klar die Botschaft enthalten, für die Schwarzen gibt es keine andere Position in der Gesellschaft als einfache Handarbeit. Man muss schwarze Kinder daran hindern, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass die Green Pastures, also dass die Lebensbedingungen und das Leben von Weißen in irgendeiner Weise für sie auch vorgesehen wäre. Deswegen gab es zum Beispiel und das Bantu Education System, das Apartheid-Bildungssystem, war sehr systematisch so organisiert, dass man praktisch schwarzen Kindern systematisch kritisches Denken aberzogen hat. Also es wurde zum Beispiel auch keinerlei Mathematik unterrichtet, sondern nur Basics, also damit Leute auch kein technisches Wissen und technisches Wissen erlangen können. Es wurde kein Englisch unterrichtet, um nicht Zugang zur Literatur der Welt zu haben. Und die Ideen bei den Leipziger Völkerpsychologen in den 1926 rum, 30er Jahren, das war eine Psychologie, die eigentlich wo es im Kern darum ging, wie kann man massenpsychologisch Herrschaft organisieren, welche Rolle spielen massenpsychologische Strategien. Wurden sehr viele Theorien, Studien und Experimente gemacht. Das war eine sehr positivistische Psychologie, die auch, wo auch einige Forscher waren, die später dann die Nazis beeinflusst haben. Und diese Verbindungen auch zwischen dem Nazi-Deutschland und überhaupt den verschiedenen faschistischen Bewegungen Europas, aber insbesondere den Deutschen und der Nationalpartei, Buren, die waren viel enger, als man eigentlich immer angenommen hat. Da gab es auch personelle Verflechtungen. Es kamen Nazis nach 45 nach Südafrika, aber eben auch Südafrikaner haben in Deutschland in den 30er, 40er Jahren die faschistische Politik studiert.
Von Anfang an gab es ja auch Widerstand gegen die Apartheid. Wie haben sich die Menschen gewehrt und welche Rolle hat auch der ANC ganz am Anfang, also Ende der 40er und in den 50er Jahren gespielt?
Also es gab ja schon von Anfang an der Kolonisierung in Südafrika gab es Widerstand von den lokalen Bevölkerungsgruppen. Es gab immer Aufstände, immer auch zum Teil militärische Proteste, Widerstand. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts war sozusagen der letzte offene militärische Konflikt zwischen der Kolonialherrschaft und den lokalen Bevölkerung zu Ende. Das waren sozusagen in KwaZulu-Natal, in der Region waren das die letzten Kämpfe. Und danach, der ANC ist ja 1912 entstanden. Das heißt, er ist sehr alt eigentlich. Das war, die Idee war, den ANC zu gründen, um sozusagen innerhalb des Kolonialsystems, auch mit Hilfe von Petitionen und Lobbyarbeit, wenn man so will, mehr Rechte einzuklagen und bessere Situationen einzuklagen. Das heißt, den gab es schon sehr lange auch. Es gab auch schon direkt, kurz wenige Jahre nach der Russischen Revolution, gab es auch verschiedene kommunistische Parteien in Südafrika, also leninistisch als auch trotzkistische, verschiedene Fraktionen. Und es gab immer auch eine, nennt sich später die Unity Movement, Bewegung, die sich eher auf so afrikanistische Wurzeln bezogen hat. Der ANC war nicht der einzige, aber den gab es eben schon sehr lange und er hatte auch eine entsprechende Legitimität. Und er hat in den 40er Jahren angefangen, auch gewaltfreien Widerstand gegen die Apartheid zu organisieren. Beeinflusst auch durch Gandhi, der damals in Südafrika lebte. Und die Bewegung der Satyagraha, also diese gewaltfreie Protestbewegung, da im Grunde entwickelt hat. Da gab es eine enge Kooperation dann zwischen dem ANC und dem Natal Indian Congress, also der Organisation der indischen Bevölkerung. Mhm. Und da gab es viele Protestkampagnen. Es, zum Beispiel ein Teil der Apartheid, Einführung der Apartheid war, dass schwarze Südafrikaner mussten immer Pässe mit sich tragen. Sie wurden praktisch zu Ausländern im eigenen Land gemacht. Ihnen wurden nur diese ungefähr 10-15% des Landes zugewiesen als sogenannte Homelands, Reservate, wo sie sozusagen zu Hause sind. Und der Rest des Südafrikas, also des White South Africa, da sind sie quasi Migranten, Gäste und müssen immer einen Pass vorweisen, ob sie überhaupt ein Aufenthaltsrecht haben. Oft durften sie nur so und so viele Stunden pro Tag dort sich aufhalten. Und da gab es ganz viele Protestkampagnen gegen dieses Passgesetz und die Pässe wurden öffentlich verbrannt und dagegen protestiert und so weiter. Aber auch Widerstand gegen die Zwangsumsiedlung, sind ja 3,5 Millionen Menschen sind umgesiedelt worden, also die Schwarzen dahin, die Coloreds dahin, die Indien dahin, die Weißen und so weiter. Aber der Widerstand hat zwar wirklich viele Leute erreicht und viele auf die Straße gebracht, hat aber nichts an der Apartheid-Politik geändert, sondern die hat mit massiver Repression reagiert und ein auslösendes Massaker war 1961 in Sharpeville, wo über 60 Leute erschossen wurden.
Mit dem Massaker kam es also danach ja auch zu so ein bisschen einer strategischen Wende der Widerstandsbewegung. Ne? Also so ein bisschen der an Gandhi angelegte friedliche Weg des Widerstands wurde ja zunehmend dann irgendwie kritisiert. Also wichtigste Führungspersonen wurden ja dann auch Anfang der 60er verhaftet, auch Nelson Mandela. Und das war ja so eine Art Wendepunkt. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
Ja, also
was hat das verändert in der Zeit?
Klar, die Wende bedeutet? War, dass da die Befreiungsbewegungen, also der ANC, aber es gab auch den PLC, beschlossen haben, wir müssen uns einen bewaffneten Widerstand organisieren. Das ist eine Art Guerilla-Armee, um gegen das Regime vorzugehen, allein gewaltfrei wird nicht funktionieren. Man muss auch wissen, das ist ja die 60er Jahre, es waren auch ganz viele antikoloniale Bewegungen in Afrika, die auch zum Teil bewaffnet gekämpft haben gegen die Kolonialherren. Also das war sozusagen auch in diesem Kontext. Wobei klar war, dass in Südafrika das Apartheid-Regime war so hochgerüstet, dass man allein militärisch dagegen nicht vorgehen kann. Aber das ist auf jeden Fall auch eine symbolische Funktion hat, bestimmte Sabotageakte, um einfach auch sich zu bewaffnen und zu zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen. Und dann wurde eben in ANC der Umkhonto we Sizwe gegründet und Mandela ging in den Untergrund. Und danach hat natürlich das Regime massiv Leute verhaftet, die sie irgendwie mit dem bewaffneten Widerstand in Zusammenhang gebracht haben. Da sind ganz viele ins Gefängnis gekommen. Und massive Repressionen in den 60er Jahren und viele auch ins Ausland gegangen, ins Exil von den Untergrundstrukturen. Und viele auch wurden verhaftet und auf Robben Island zu jahrzehntelanger Haft verurteilt. Und deshalb war dann in den 60er Jahren irgendwann der Widerstand eher etwas alarmt, weil die Leute so in Angst und Schrecken versetzt wurden.
Wie war das eigentlich international? Also Wie stand Südafrika international auf politischer Bühne da? Also wie viel Kritik und wie viel Unterstützung hatte die Apartheid-Politik?
Also in der Zeit hatte engste Unterstützung, engste Kooperation, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit allen europäischen Staaten, natürlich mit Großbritannien als ehemalige Kolonialmacht massiv, aber auch Deutschland und andere Länder. Und da gab es eigentlich wenig Kritik noch. Ich sagte gerade, wie gesagt, in Deutschland war das die Verhaftung von Neville Alexander auch in den 60er, Anfang der 60er Jahre, die ersten Anti-Apartheid-Proteste organisiert haben. In England war das auch nach der Verhaftung Mandelas und anderen, dass es anfing. Aber eigentlich hat es erst sozusagen die Kritik weltweit, vor allem, sagen wir mal, in den westlichen Ländern, Europa und USA, hat eher in den Ende der 60er mit 68 und den 70er Jahren angefangen. Hm. In den 60ern selber waren natürlich einige der antikolonialen Bewegungen in Afrika, haben die Leute unterstützt, kritisiert. Also viele Befreiungskämpfer sind ja dann durch Afrika gereist. Die haben zum Teil auch Pässe gekriegt von den anderen, von den schon entkolonisierten Ländern, die unterstützt haben, dass die irgendwie nicht verfolgt werden, dass das südafrikanische Regime sie nicht erwischt, und die haben auch den Leuten im Exil Unterkunft und Camps und Unterstützung angeboten. Mhm. Und da sind dann die Infrastrukturen des ANC und auch des PSC entstanden in Tansania, in Zimbabwe, in Sambia und so weiter. Wo sie dann über Jahre praktisch ihre Exilstrukturen hatten. Mhm. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das war natürlich auch die Zeit des Kalten Krieges. Mhm. Und da hat sich dann die Sowjetunion natürlich auch sehr eingemischt. Und Befreiungsbewegungen, auch gerade in Afrika, wo sie glaubten, dass sie zu ihrer, also für ihre Unterstützung sinnvoll sind, die haben die unterstützt. Also der ANC hat zunehmend dann auch finanzielle, militärische und logistische Unterstützung der Sowjetunion bekommen, sind auch einige der Kader sind dann in die Sowjetunion und wurden dort ausgebildet, aber auch in die DDR gab es einige. Auch eher später vielleicht noch, 70ern, 80ern.
In den 70ern oder 1977 war der Aufstand in Soweto, und auch das hat noch mal einiges ausgelöst, verändert auch in der Bewegung. Vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen.
Ja, vielleicht nur kurz. Also nach den langen Jahren der Lähmung, 60er, 70er, nach der massiven Repression, war das zum ersten Mal wieder ein richtig großer Aufstand, vor allem von jungen Leuten, Schülern, Studierenden. Und die waren alle beeinflusst von Steve Bikos Black Consciousness Bewegung, und die eigentlich angesetzt hat an der psychologischen Ebene zu sagen, so zunächst geht es darum, sich mental von dieser Unterdrückung zu befreien. Und das hatte eine unheimlich explodierende, eine befreiende Wirkung. Es gab ganz viele sozusagen Art von Selbsterfahrungsgruppen. Es fing damit an, dass sich schwarze Studierende, schwarze Jugendliche in eigenen Organisationen gegründet haben, dass sie gesagt haben, wir müssen unsere eigene Kraft finden, wir müssen unsere eigene Sprache finden, wir müssen unser eigenes Selbstbewusstsein wiederfinden, um diesem System etwas entgegenzusetzen und nicht nur sozusagen Spiegelbild, Objekt der Beschreibung des Apartheid-Regimes zu sein. Und das hat einen großen Drive ausgelöst. Und dann seit den Ende der 70er Jahren ist der Widerstand eigentlich nicht mehr erlahmt und hat dann in den 80ern wirklich Fahrt aufgenommen. Hm. Und war sehr stark davon, von der Black Consciousness-Bewegung beeinflusst. Später hat der ANC, als dann die Verhandlungen waren und es Richtung Post-Apartheid ging, ist es wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber seit 2016, 17, seit wieder die Studierendenbewegung war, die sich gegen das Post-Apartheid Narrativ gewandt hat, sind diese alten Ideen und diese alten Diskussionen wieder in die wieder in den Vordergrund getreten. Mhm. Und vielleicht da kann ich nochmal für mich, ich hatte eben einige Leute kennengelernt, die auch aus der Black Consciousness Bewegung kamen, war das total interessant, mich selbst zu verstehen und auch ihre, wir hatten ganz viele Diskussionen über meine Positionierung als Weiße auch und die Kritik an den White Liberals, die immer sagen, ja, man muss doch colorblind sein, wir sind doch alles Menschen, wir sind doch alle, gehören doch alle zusammen. Also die mich da in Frage gestellt haben und gesagt haben, nee, in so einem Regime, in so einem Unterdrückungssystem muss man sich erstmal unabhängig voneinander organisieren, um dann wirklich radikal dieses ganze rassistische Zuschreibungskonzept zu überwinden. Und deswegen war auch der Auftrag sozusagen ein bisschen an mich, wirklich in meiner Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft zu agieren und nicht in Südafrika.
Medico war ja damals auch sehr aktiv in der internationalen Boykottkampagne gegen das Regime in Südafrika. Also nicht nur der Druck von innen ist in den 80er Jahren gestiegen, sondern auch der von außen. Ja, geriet eigentlich die politische Führung immer mehr unter Druck. Die Regierung Südafrikas war immer mehr isoliert und auch diese internationale Bewegung wurde immer größer. Du warst ja auch Teil dieser Bewegung, warst dann auch bei Medico. Was habt ihr gemacht?
Ja, also es war zum einen, ging es natürlich permanent um Öffentlichkeitsarbeit auf die ganzen Repressionen, die Verhaftungen, die Folter, die ganzen grausamen Dinge hinzuweisen, also da Öffentlichkeit herzustellen. Und dann gab es natürlich große Kampagnen, die nach Sanktionen, Boykott gefordert haben. Zum Beispiel hier in Frankfurt gab es Kampagnen gegen die Deutsche Bank und andere Banken und Dresdner Bank, die eng mit den Südafrikanern zusammengearbeitet haben, Kredite gegeben haben, die das Regime brauchte, um den Repressionsapparat zu finanzieren. Da gab es große Protestbewegungen, auch die Boykottkampagne kauft keine Früchte aus Südafrika oder tankt nicht bei Shell. Und sozusagen wurde auf verschiedenen Ebenen der Struggle auch geführt. Und Medico hat dann eben auch Partner unterstützt, die Teil dieser legalen Strukturen waren. Zum Beispiel Gesundheitsprojekte, zum einen, die in ganz armen Stadtteilen einfach kleine Kliniken aufgebaut haben, die dann auch Treffpunkt waren im Grunde für politische Bildung, für Aufklärung, für Diskussion. Aber auch so ein Nothilfenetzwerk von Leuten bei Demos und Protesten und Beerdigungen, die dann, wenn die Polizei eingegriffen hat und Leute verletzt wurden, die haben dann so eine Art Notversorgung gemacht, weil oft die Leute, wenn die dann verletzt ins Krankenhaus gingen, wartete da schon die Polizei und hat die verhaftet. Das heißt, es gab oppositionelle Ärzte, die dann so eine Art Nothilfe, Notversorgung gemacht haben. Es gab auch Psychologen, die dann Leute, die aus der Haft entlassen wurden und gefoltert waren, betreut haben. Es gab so ein ganzes Netz von Unterstützungsstrukturen, auch von Aktivistinnen, die der Repression ausgesetzt waren. Man muss sagen, die 80er Jahre waren wirklich eine der revolutionärsten Zeiten in Südafrika. Es gab ganz viele Ideen, Ausarbeitungen von neuen Ideen, wie das Post-Apartheid aussehen könnte, wie könnte ein Post-Apartheid-Gesundheitssystem aussehen, wie könnte ein Bildungssystem ausgehen, welche Art von Schulbücher muss es geben, welche Art von Aufklärungskampagnen, welche Art von Landumverteilungsprogrammen, welche Art von ökonomischen Modellen, antikapitalistisch, kommunitär, kollektiv und so weiter. Da gab es sehr viele Debatten und auch Seminare, Workshops etc., die das alles entwickelt haben, in der Hoffnung, dass wenn dann die Apartheid abgeschafft ist, dass diese ganzen Konzepte und Modelle dann auch umgesetzt werden können. Und solche Sachen haben wir auch unterstützt und auch Diskussionen hier organisiert, um Leute sozusagen zu mobilisieren in Deutschland, den Struggle zu unterstützen. Es gab dann auch natürlich ganz viele Delegationsreisen, Einladungen, Veranstaltungen, ja, und diverse andere Solidaritätsaktivitäten. Ja.
Vielleicht ist ganz spannend, bei dem Punkt weiterzumachen, also bei den ganzen auch Ideen, die es dann so gab. Kurz darauf ist ja dann wirklich das Unglaubliche geschehen. Die Bewegung hat gewonnen. Ab 1990 kommt es zu einem Demokratisierungsprozess. Es ist das Ende der Apartheid. Und 1994 stellt dann der ANC die Regierung. Doch eigentlich gab es ja gleich von Anfang an nicht nur Aufbruchsstimmung, sondern auch innerhalb dieser Bewegung gab es ganz unterschiedliche Vorstellungen. wie die Gesellschaft der Post-Apartheid eigentlich aussehen soll. Die Träume von einem freien, demokratischen, aber auch sozialistischen Südafrika, die waren immer eine Begleitung von diesem Prozess, entsprechend aber bald auch ja, die Katerstimmung, die spätestens ja ab den 1996ern angefangen hat. Große Privatisierungen standen an, sogenannte neoliberale Reformen eingeleitet. Was ist da passiert in ja eigentlich dann doch sehr kurzer Zeit? Also wer hat sich da politisch durchgesetzt? Ja, vielleicht kannst du da mal drauf eingehen. Also diese, sagen wir mal, krasse Diskrepanz von Traum und Wunsch und Wirklichkeit.
Ja, genau. Ich meine, Mandela wurde 1990 entlassen und auch da wurde der ANC entbannt und die Exil-Leute kamen zurück. Und da fingen dann die Verhandlungen an. Und das hat ja relativ lang gedauert. Also 3-4 Jahre. 1994 wurde dann, waren erst die erste demokratische Wahl. Und man muss einfach verstehen, erstens, der ANC hat nicht gewonnen, sondern es gab sozusagen eine Art von Pattsituation. Das Regime kam nicht weiter und der ANC aber auch nicht. Und das heißt, sie konnten sozusagen nicht alle ihre Bedingungen aushandeln. Es gab wirklich harte Verhandlungen im Hintergrund. Es war auch eine sehr, sehr gewalttätige Zeit, diese Zeit zwischen 1990 und 1993, weil es gab massive Massaker. Versuche, sogenannte Teile und Herrsche, die Communities gegeneinander aufzuhetzen, Vigilantes zu bezahlen, die andere umbringen, Spaltungen, Kämpfe. Also es gab übelste Gewaltexzesse, um den Verhandlungsprozess sozusagen so zu beeinflussen, dass möglichst viele Interessen des Regimes durchgesetzt werden. Das muss man schon sehen. Dazu kommt, dass 1990 natürlich weltpolitisch sich alles verändert hat mit dem Fall der Mauer und dem Ende der Sowjetunion, sozusagen dem Sieg des Neoliberalismus, sowas wie eine sozialistische Alternative sozusagen in sich zusammengefallen ist und der ANC auch nicht mehr unterstützt wurde von der Sowjetunion. Und auch der ANC während der Verhandlungen wurde überflutet von irgendwelchen westlichen neoliberalen Beratern, dass er sich möglichst irgendwelchen Kompromissen unterwirft. Und dann die zentralen Ergebnisse der Verhandlungen war, dass zum Beispiel die Landbesitzverhältnisse und überhaupt die Besitzverhältnisse nicht angetastet werden, die Eigentumsverhältnisse. Das war sozusagen eine Sache, die das Regime durchgesetzt hat, dass niemand im staatliche Beamte entlassen werden, sondern die alten Seilschaften im Grunde noch in Amt und Würden sind. Und dass es eine Amnestie geben wird für politische Verbrechen, für politische Gewalt. Und da hat der MC dann durchgesetzt, okay, aber keine Generalamnestie, sondern es gibt irgendeinen Prozess zur Amnestierung.
Eines ist noch wichtig. Es gab in den ersten Jahren der Post-Apartheid ja die Wahrheits- und Versöhnungskommission, um die politische Gewalt aufzuarbeiten. Diese Wahrheitsfindung war wichtig, um die heile Welt der Weißen zu zerbrechen, die nicht wahrhaben wollten, in was für einem System sie leben. Also Folterer und Mörder mussten öffentlich berichten, wen und wie sie gefoltert und ermordet haben. Aber es blieb eben folgenlos, denn sie bekamen Amnestie dafür. Das war Teil der Verhandlungen zwischen dem ANC und dem alten Regime.
Und ANC hat im Gegenzug durchgesetzt, okay, eine Person, eine Stimme, weil die wollten immer noch irgendwelche Minderheiten, Vetos und eben eine neue Verfassung und so weiter. Aber das heißt, der Übergang, die Demokratie, also 1994 war schon mit sehr viel Kompromissen behaftet. Trotzdem gab es 1994 noch mal ganz viele Ideen in diesem, damals in dem RDP, Reconstruction and Development Program, sind die alle eingeflossen, wie man trotz dieser Kompromisse, trotz der sozusagen nicht vollständigen Übernahme der Macht, möglichst viele Spielräume ausnutzen kann, um Ideen von Gerechtigkeit, Umverteilung und einer anderen Gesellschaft umzusetzen. Und diese Ideen, die wurden aber 1996 sozusagen ad acta gelegt mit der Einführung eines massiv neoliberal orientierten Wirtschaftsprogramms GIER. Da wurde das RDP praktisch, das alte RDP abgeschafft und in einen Abgeschwächtes umgewandelt.
Ja, die Folge war auch viel Repression gegen soziale Bewegungen, die sich natürlich auch formiert haben. Soziale Kürzungen, massenhafte Privatisierung und Entlassung, das war für viele die Politik des ANCs, spätestens ab 96. Medico hat bereits 91 in einem Rundschreiben die Befürchtung geäußert, dass die Ungleichheit künftig über die Ökonomie geregelt werden könnte zwischen Arm und Reich, wobei durchaus auch einige Weiße arm und womöglich so mancher Schwarze reich werden könnte. Das war jetzt zitiert aus diesem Rundschreiben. Wie schaust du heute ja auch auf diese Befürchtung von Medico von ja, vor über 30 Jahren?
Ja, es ist eigentlich traurig, wenn sozusagen, wenn eigentlich negative Prognosen eintreffen. Man will eigentlich gerne von der Wirklichkeit mit positiven Entwicklungen überrascht werden. Aber es hat sich dann doch im Nachhinein gezeigt, dass es im Kern, wie das heute formuliert wird, so eine Art Elite Change war, ein Elitenwechsel. Ja? Dass das strukturelle System, dass eine kleine Minderheit sozusagen 80% des Wohlstands also besitzt und kontrolliert und über die Mehrheit herrscht, dass dieses strukturelle Grundsystem weiter sich fortsetzt. Es ist eben jetzt, der Unterschied ist nur, dass die Elite jetzt ein bisschen, das gibt es jetzt auch ein paar Schwarze, es gibt nicht nur eine weiße Elite, sondern auch eine schwarze Elite, aber die Mehrheit der völlig Verarmten und völlig Besitzlosen sind zu 99% schwarz. Und deren Lebenssituation und vor allem ihre ökonomische und soziale Situation hat sich nicht grundsätzlich verändert. Also das System der Ungleichheit, der Ausgrenzung, der Marginalisierung von großen Bevölkerungsgruppen hat sich fortgesetzt.
Und Folgen hatte dieses verengte Narrativ der Versöhnung, dass nun alles in Ordnung sei, Regenbogennation, Mandela, der große Friedensstifter, für die schwarze Bevölkerungsmehrheit. Fast 20 Jahre lang, also bis zur Studierendenbewegung, war es nicht besprechbar, dass dieses Versöhnungsnarrativ einen hohen Preis für die Apartheid-Opfer und die schwarze Mehrheit hatte. Es gab keine größeren Entschädigungen, kein Programm von Restitution oder Reparation, geschweige denn Umverteilung von Land- und Besitzverhältnissen. Noch nicht einmal eine klitzekleine Solidaritätssteuer wurde von der privilegierten weißen Bevölkerung verlangt. Und ich glaube, dass diese faktische Leugnung der wirklichen Verhältnisse ist eben einer der Gründe, warum Südafrika bis heute eine extrem gewalttätige Gesellschaft ist. Und in der Gewalt immer auf Kosten der Schwächsten ausgetragen wird. Patriarchale Gewalt, xenophobe, antimigrantische Gewalt und so weiter. Und dass dieses Versöhnungsnarrativ nicht früher breiter in Frage gestellt wurde, hatte auch damit zu tun, dass viele Aktivistinnen aus dem Struggle, die in der Post-Apartheid-Gesellschaft an die alten revolutionären Ideen aus den 1980er Jahren erinnerten, marginalisiert und ausgegrenzt wurden. Die neue Elite wollte von diesen Ideen nichts mehr wissen. Die zentrale Ideologie war neoliberal, individuelle Aufstiegsversprechen. Also deshalb ist es vielleicht nicht zufällig, dass sich die jüngere Generation der Born Free wieder an den alten Slogan von Steve Biko erinnern. Die stärkste Waffe in den Händen des Unterdrückers ist das Bewusstsein des Unterdrückten.
Viele der ANC Kämpfer, die dann an die Macht gekommen sind, wurden sozusagen kooptiert in die Elite integriert, haben dann eigene große Zugänge zu Unternehmen, zu Landbesitzen erhalten und haben sich von ihren Ideen verabschiedet. Und Kritiker innerhalb des ANCs, die immer noch an die alten Ideen erinnert haben, sind massiv ausgegrenzt worden und marginalisiert und zermürbt. Also da haben viele Leute nicht überlebt und es haben sich die eher so die Opportunisten und die Karrieristen durchgesetzt und prägen jetzt das ganze System.
Vielleicht zum Abschließen würde ich gerne einen ganz kleinen Teil von einem Text von dir was anlesen, weil ich das sehr schön fand und dich daran anschließend was fragen. Du hast geschrieben, auf meiner Reise durch das heutige Südafrika war die Frage allgegenwärtig, ob und wie die Versprechen der Verfassung angesichts der anhaltenden systemischen Gewalt und eklatanten Ungleichheit erkämpft und umgesetzt werden können. Undoing Apartheid, sagt Premish Lalu vom Center for Humanities Research, den ich in Kapstadt treffe, meint weit mehr als die Streichung von Gesetzen und den Austausch von Eliten. Usche, was gibt dir die Hoffnung, dass dieser Prozess, dieser Undoing Apartheid vielleicht auch eben weitergeht und nicht weiter ins Stocken gerät?
Also was ich einfach bis heute wahnsinnig faszinierend an Südafrika finde, dass es gibt einfach so unglaublich viele absolut kluge, schlaue Menschen, die immer wieder neu und kreativ sich einmischen, sich überlegen, Gedanken machen und versuchen zu verstehen, was da passiert ist und wie man intervenieren kann, wie man etwas verändern kann, trotz zum Teil schwierigster Umstände, gewalttätigster Verhältnisse und prekärster Situation. Und einer Situation, in der die Südafrikaner eigentlich immer wieder neu erfinden müssen, wie wehrt man sich gegen diesen strukturellen, rassistisch-kapitalistischen, kolonialen Verhältnisse, die sich immer wieder reproduzieren und die immer wieder von neuen Seiten versuchen, Ansatzpunkte zu finden. Zum Beispiel Premish Lalu und die Leute da vom Center for Humanities Research in Kapstadt. Die These ist zu sagen, wir müssen wieder sozusagen im Bewusstsein ansetzen, und zwar mit der Kunst. Das neoliberale Südafrika, Post-Apartheid-Südafrika zum Beispiel, in den Kunstunterricht und Kunst und Kultur in den Unis und Schulen abgeschafft, das war nicht nötig. Man produziert für den Markt. Aber Kunst, also nicht die elitäre Kunst, sondern sozusagen eine subkulturelle Kunst, kreiert Räume, wo auch anderes, visionäres, neues Denken entstehen kann. Und zwar ein Denken jenseits der Verhältnisse, wie sie jetzt sind. Und Südafrika braucht Menschen, die sozusagen über das Hier und Jetzt hinausdenken können, die auch über diesen Rassismus, über diese jahrhundertealte Kolonialstruktur hinausdenken können und die das in Praxis umsetzen können. Und dazu braucht es Freiräume. Ja, und ich glaube, was ich wichtig finde, ist, dass man Südafrika nicht als ein Land sieht, das weit weg ist. Apartheid ist sozusagen ein nationales Problem, das halt die Südafrikaner lösen müssen. Sondern Apartheid und die Geschichte des Kolonialismus und das, was Südafrika heute ist, dieses extrem brutale, gewalttätige, ungleiche Land, ist ein Ergebnis der Weltgeschichte, der europäischen Herrschaftsgeschichte. Was jetzt in Südafrika versucht wird zu verändern und auch mit Hilfe von Verfassung, von Recht, von anderen sozialen Bewegungen zu verändern, ist etwas, was wir hier in Europa auch machen müssen, also was mit uns zu tun hat. Für mich ist es immer noch sozusagen eine große Schule des Widerstands, von dem wir lernen könnten und die wir unterstützen müssen, weil Leute stehen mit dem Rücken zur Wand.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere Folge zu Südafrika. Mehr Infos und Texte von Usche Merk findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn euch der Medico-Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Ihr könnt ihn abonnieren und weiterempfehlen. Außerdem hilft es uns, wenn ihr den Podcast auf der Plattform, wo ihr ihn hört, auch bewertet. Global Trouble ist ein Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorsson, Redaktion Imad Mustafa, Karin Zenig und Marion Neumann. Musik Jakob Hersch, Produktion Max Stern.